Es ist eine kleine Zeitreise für mich. Das Institut für Biologie 2.3 der Uni Freiburg. Studentinnen und Studenten warten darauf, in die Praktikumsräume gelassen zu werden, wo auch ich vor einer gefühlten Ewigkeit meine ersten Gehversuche als Wissenschaftler gemacht habe. Ich fahre mit dem Aufzug in den vierten Stock. Auch hier war ich früher oft. Im Labor von Thomas Laux hatte ich damals einen Job als studentische Hilfskraft. Meine Hauptarbeit? Kleine Töpfchen mit Erde befüllen für das zentrale Forschungsobjekt der Arbeitsgruppe Laux, Arabidopsis thaliana. Auch heute reihen sich die Töpfchen hier noch aneinander.
Hier haben wir zum Beispiel 4 oder 5 von diesen Pflanzen in so einem kleinen Töpfchen mit 5 cm Kantenlänge. Und das ist, wie wir die Pflanzen normalerweise anziehen. Und wir sehen hier, die machen also relativ, nach wenigen Wochen fangen die an, einen Spross zu bilden. Und dann haben wir schon hier die Schoten und die Blüten natürlich. Und ja gut, das ist alles, was ich zu dieser Pflanze sagen kann.
Damit untertreibt Thomas Laux eindeutig. Denn nach mehr als 20 Jahren als Professor für Pflanzengenetik und Biotechnologie sagt er mir heute noch sehr viel mehr zu Arabidopsis thaliana. Ihr Aussehen aber, da hat er recht, ist unscheinbar. Knapp über dem Boden sind einige kreisförmig angeordnete Blätter, dann ein dünner, fast kahler Stängel mit 1 bis 2 cm langen, dünnen, grünen Schoten und am oberen Ende die nur wenige Millimeter großen weißen Blüten. Insgesamt ist die Pflanze höchstens 60 cm hoch, die Sorte in Thomas Laux Labor etwa 30 bis 40 cm. Das sollte aber nicht über ihre Bedeutung als Modellorganismus hinwegtäuschen.
In der Wissenschaft, in der Biologie wollen wir ja ganz oft wissen, wie regulieren die Gene bestimmte Vorgänge, zum Beispiel Antwort auf Umweltstress oder Entwicklung. Es geht also ganz oft um die Gene. Und hier haben die Modellorganismen sehr ähnliche Vorteile. Sie haben ein relativ kleines Genom.
Arabidopsis hat nur etwa halb so viele Gene wie zum Beispiel Mais und ein Viertel so viele Chromosomen. Das macht die Arbeit an ihrem Genom einfacher. Mittlerweile haben sich auch viele Standardmethoden in der Forschung mit Arabidopsis etabliert. Man kann etwa neue Gene in die Pflanze einbringen oder vorhandene Gene ausschalten. Und mit modernen Methoden lässt sich die gesamte genetische Aktivität von einzelnen Zellen beobachten. Durch ihre Beliebtheit in der Forschung gibt es zu Arabidopsis auch einen regen Austausch unter Wissenschaftlern, die damit arbeiten, was die Arbeit einzelner Arbeitsgruppen auch wieder einfacher macht.
Ich habe ja angefangen vor 20 Jahren oder vielleicht schon vor länger, Mutanten zu suchen in langwierigen Screens, die über Jahre sich hingezogen haben, die eine bestimmte Eigenschaft haben. Und heute ist es so, wenn wir sehen, wir arbeiten in einem bestimmten Regulationsweg und dann entdecken wir, da ist ein bestimmtes Gen, dann können wir die Mutante relativ schnell im Internet bestellen, in denen dieses Gen mutiert ist. In den meisten Fällen sind das Verlustmutanten, das heißt also, dieses Gen kann kein Protein mehr herstellen. Und man kann dann relativ leicht untersuchen, zu was dieses Protein notwendig gewesen ist, weil man schaut, welche Prozesse funktionieren in der Mutante nicht.
In etwa so, als würde ich einen Lichtschalter ausschalten, um zu überprüfen, zu welcher Lampe er gehört.
Wir haben vor langer Zeit ein Gen isoliert, das heißt Wuschel. Und dieses Gen kodiert für einen Transkriptionsfaktor, der die Stammzellen im Sprossmeristem der Pflanze regulieren.
Ein Meristem ist ein Gewebetyp, an dem eine Pflanze wächst. Am Sprossmeristem wächst also der Hauptspross der Pflanze in die Höhe. In einer Mutante, in der das Wuschelgen nicht funktioniert, gibt es dementsprechend kein Höhenwachstum.
Warum heißt das Wuschel?
Wuschel, das war eine Idee von meinem Doktoranden damals in München, der das Gen kloniert hat. Und da dieses Gen, wenn es mutiert ist, einen Phänotyp macht, wo sie mehrere Blätter produziert, aber keine Spross machen kann. Und weil diese Blätter so aussehen wie ein Wuschelkopf, hat dann mein Doktorand gesagt, lass uns das doch Wuschel nennen. Und dann war der Name geschaffen.
Thomas Laux und seine Kollegen entdeckten, dass Wuschel zu einer ganzen Genfamilie gehört und vermuteten, dass auch die anderen Gene dieser Familie ähnliche Funktionen erfüllen könnten.
Und da haben wir uns dann mehr oder weniger die Mutanten bestellt im Internet und haben die bekommen. Und wir haben gesehen, dass das eine ganz, ganz wichtige Genfamilie ist. Wir haben dann 2 weitere Gene gefunden, die die Stammzellen in der Wurzel und für das Dickenwachstum regulieren. Hätten wir für all diese Gene selber die Mutanten herstellen müssen, dann wären wir heute noch nicht so weit.
Ergebnisse aus der Forschung an Modellorganismen sind im besten Fall auch auf andere Arten übertragbar, für die sie Modell stehen.
Wenn ich wieder auf diese Gene zurückkommen kann, mit denen wir arbeiten, wir haben gesehen, dass diese Regulatoren von Stammzellentwicklung mehr oder weniger immer die gleichen sind bei den verschiedenen Spezies. Also nicht nur innerhalb der Familie der Kreuzblüter, sondern insgesamt im Bereich der Samenpflanzen. Es gibt dann immer kleine Änderungen, aber so diese wichtigen Schlüsselfaktoren, die scheinen sehr, sehr stark konserviert zu sein innerhalb des Pflanzenreiches. Und da können wir dann halt viel von dem Wissen mitnehmen in eine andere Pflanzenspezies.
Ein weiterer Vorteil von Arabidopsis ist, dass sich die Pflanze einfach im Labor kultivieren lässt. Das liegt an der Strategie, die sie in der Natur verfolgt. Einerseits wächst sie dort, wo nichts anderes wächst, Risse im Asphalt, an Steinwänden, wo sie relativ anspruchslos sein muss. Andererseits wächst sie dort, wo noch nichts anderes wächst, etwa auf einem frisch gepflügten Feld. Um ihrer Konkurrenz mit fertigen Samen zuvorzukommen, muss sie schnell wachsen. Anspruchslos und schnell. Beides große Vorteile im Labor.
Wenn Sie genetische Experimente mit Bäumen machen wollen, dann brauchen Sie jeweils vielleicht 10 Jahre, um die nächste Generation zu bekommen. Bei Arabidopsis sind es 6 Wochen.
In einem Raum im Keller der Bio 2.3 stehen in großen Regalen kistenweise die kleinen Töpfchen, die vor 15 Jahren von mir mit Erde befüllt worden wären.
Und da hängen da unten die Leuchtstoffröhren, die das Licht geben. Und da können wir die Pflanzen relativ schnell und relativ problemlos anziehen. Man sieht hier all die unterschiedlichen Stadien. Hier haben sie gerade gekeimt und hier blühen sie schon wieder.
Es sind hunderte Kisten mit tausenden Töpfchen und zehntausenden Pflanzen pro Generation, die hier wachsen, schätzt Thomas Lauchs. Hunderttausende im Jahr und viele Millionen in einem Forscherleben. Allein an diesen Zahlen sieht man, dass Arabidopsis einen großen, wenn auch etwas ungewöhnlichen evolutionären Vorteil hat. Sie lässt sich gut erforschen. Und dieser Vorteil wird ihr vielleicht auch zu einem Sprung verhelfen, den bisher noch keine Pflanze geschafft hat, nämlich auf einen anderen Himmelskörper. Denn Arabidopsis ist auch eine der im Weltall am meisten erforschten Pflanzen. Die NASA konnte zeigen, dass sie sogar in Mondgestein wächst. Wenn auch solche Ergebnisse auf andere Pflanzen übertragbar sind, dann vielleicht auch auf Nutzpflanzen, die Nahrungsmittel für eine Mondkolonie liefern könnten. Und so ist Arabidopsis thaliana nicht nur Unkraut, Forschungsobjekt und Modellorganismus, sondern vielleicht auch eine Wegbereiterin für unsere Abenteuer ins All. David Beck, ARD Wissenschaftsredaktion.